Michael, wir hatten letztens ein Gespräch und du warst der vollen Überzeugung, dass der Euro in den kommenden Jahren crashen wird. Ich habe gesagt, pass auf, Michael, erzähl's mir gar nicht, lass uns eine Podcast-Folge drüber machen. Dann habe ich auch erstmal ein neutrales Bild dazu, zu deiner Meinung. Du bist der Meinung, dass der Euro in den nächsten Jahren crashen wird. Wieso, weshalb, warum?
Ja, crashen ist wahrscheinlich auch ein bisschen ein starker Begriff, also ein bisschen extremer Begriff. Aber es besteht jederzeit die Möglichkeit, dass der Euro auseinanderbricht. Was man wissen muss, ist, dass eine Währung normalerweise eigentlich nur in einem Land funktioniert. Ja, in einem Land mit einer Politik, mit einer Regierung und so weiter. Und hier haben wir es mit einem Gebilde zu tun, das ja bekanntlich aus verschiedenen Ländern besteht, die ganz unterschiedlich dastehen. Also wenn wir beispielsweise Griechenland nehmen, sehr armes Land, wenn wir Deutschland nehmen, sehr reiches Land und so weiter. Es führt also im Laufe der Zeit zu Umverteilungen, zu Spannungen, das sehen wir ja auch in Deutschland. Und insbesondere besteht auch immer die Gefahr, dass ein Land irgendwann sagt, ich mache da nicht mehr mit. Ja, also beispielsweise Italien oder Frankreich oder Spanien, weil wir haben ja ganz strenge Regeln eigentlich mitbekommen für den Euro. Problem ist aber jetzt schon oder schon in den letzten Jahren, dass sich da überhaupt keiner dran hält. Also beispielsweise, was die Verschuldung in Bezug aufs Bruttoinlandsprodukt angeht, 60% stand da im Vertrag. Die meisten Länder haben über 100%. Also die jahreswirtschaftliche Leistung eines Landes ist da also als Verschuldung hochgeschrieben worden. Und insofern spitzt sich diese Situation auf der Zeitachse immer weiter zu. Es gibt immer mehr Probleme. Und Crash ist vielleicht auch ein, wie gesagt, ein bisschen zu hartes Wort. Aber entwerten ist auf jeden Fall angesagt. Also wir haben ja seit der Euro-Einführung hat der Euro ja mindestens 50% an Wert verloren. Das dürfen wir ja nicht vergessen. 2002 ist er eingeführt worden. Und Fakt ist, dass die meisten Länder sich an die Regeln, die wir hier vorgegeben haben, also Stichwort Maastrichter Vertrag, da stand alles drin, was die Länder zu beachten haben, dass sie sich eigentlich alle nicht mehr dran halten. Und selbst Deutschland ist über diese 60%-Grenze Verschuldung, Bruttoinlandsprodukt mittlerweile sehr stark drüber. Aber wenn wir beispielsweise Griechenland sehen, die sind, glaube ich, bei 130%. Frankreich ist bei über 100%. Also, wenn sich jeder an die Spielregeln halten würde, dann würde es vielleicht funktionieren. Da es aber unterschiedliche Länder sind, macht dann am Ende doch jeder, was er will. Und geschichtlich hat sich gezeigt, dass Währungsunionen überhaupt nicht funktionieren können, eben aus diesem Grund. Denn wenn eine Währungsunion funktionieren würde, dann bräuchten wir gar keinen Dollar, gar kein Yen, also Japan oder keinen südafrikanischen Rand. Dann könnten wir ja mit der ganzen Welt eine Währungsunion machen, dann wären alle Probleme beseitigt. Und für die etwas laienhaft Veranlagteren, die jetzt dieses Problem Währung, Geldsystem und so weiter nicht so richtig kennen, will ich jetzt nur ein Beispiel nennen. Also wir können keine Währungsunion mit dem Kongo in Afrika machen, obwohl das natürlich theoretisch möglich wäre, weil jeder erkennt, dass die Unterschiede viel zu groß sind. Und genauso wenig können wir eigentlich eine Währungsunion mit Griechenland machen oder mit Spanien, weil die eben auch viel ärmer sind und ganz anders aufgestellt sind. Oder was weiß ich mit Rumänien, die sollen ja jetzt wohl, sind wohl schon im Euro. Das sind ja ganz arme Länder eigentlich. Und am Ende gibt es ziemlich viel Spannungen im System. Es ist ja so, dass Deutschland jetzt schon quasi für alle haften muss, für alle haftet. Also wenn da irgendwo was anbrennt, wenn irgendwelche Anleihen nicht zurückgezahlt werden können und so weiter. Und da sprechen wir ja mittlerweile über Billionen Euro, über eine Billion Euro in diesem Haftungssystem. Und wenn da mal irgendwas anbrennt, wenn da mal irgendwie was wackelt, dann ist es soweit, dann könnte der Euro brechen. Oder eben, dass also die strengen Vorgaben, die wir haben, dass einige Länder sagen, nee, das machen wir gar nicht mehr mit. Also wir gehen jetzt unseren eigenen Weg, wir machen unsere eigenen Schulden und wir halten uns nicht an die Richtlinien, die Maastricht vorgegeben hat.
Okay, also man kann sagen, es ist eine tickende Zeitbombe. Aber was genau würde denn jetzt ein Crash des Euros bedeuten? Wäre es eine Entwertung? Der Euro wäre nichts mehr wert, man könnte damit nichts mehr kaufen. Ähnlich wie es beispielsweise in der Türkei war mit der Währung. Oder wie sagst du, sieht denn ein Crash des Euros aus?
Crash des Euro wäre, dass er sich komplett auflöst. Das sehe ich jetzt aktuell. Ich will jetzt keine Angst machen. Erstmal nicht. Ja, also da ist noch ein bisschen Elastizität im System. Aber es war im Jahr 2008, 2009 schon mal soweit. Gerade jüngere Zuhörer und Zuschauer werden dieses leider nicht mehr kennen. Das war die große Finanzkrise, ja, wo Griechenland pleite war, wo Spanien am Rande des Abgrunds stand und wo auch die ganze sogenannte Südschiene, also Italien und so weiter, extremste Probleme hatten, weil die ihre Zinsen quasi nicht mehr zahlen konnten, weil die Schulden so hoch waren und Deutschland dann quasi eingesprungen ist und gesagt hat, okay, wir haften für euch alle. Ob das ein guter Schluss war, eine gute Entscheidung war, wage ich zu bezweifeln. Also eigentlich hätte 2008, 2009 hätte man schon Tabula Rasa machen müssen und sagen müssen, also kommt mal her, Jungs, also so geht's nicht. Griechenland, Italien, Spanien, aber auch Frankreich und einige andere Länder hatten sehr viel höhere Schulden gehabt als Deutschland. Und Deutschland haftet dann für die Schulden der anderen. Aber das ist bis heute immer noch so. Und man kann jetzt sagen, okay, es ist ja bisher gut gegangen. Der Euro existiert ja noch, aber das ist eben wie mit dem Gleichnis, dass jemand also aus dem 50. Stock aus einem Hochhaus springt und wir wissen, wie das endet und er kommt im 30. Stock an und sagt, ja, wieso, was willst du denn? Ist doch bisher alles gut gegangen. Also die Gefahren, dass es irgendwann zum Crash kommt oder zu extremen Verwerfungen, nehmen mit der Zeitachse einfach zu. Das ist das, was man wissen muss. Es wird da nichts besser. Die Schulden in den sogenannten südlichen Ländern, Südländern, Südschiene steigen eher und schneller als bei uns, also im Norden. Dazu zählt ja Holland oder auch Österreich und so weiter. Beispielsweise mit den Niederlanden und mit Österreich könnte man auf jeden Fall eine Währungsunion machen. Das ist meine Meinung. Die wäre nicht gefährdet, weil da die Politik ungefähr ähnlich ist. Aber mit Italien wird es schon kritisch. Spanien, Frankreich macht auch seine eigenen Sachen. Und gerade Griechenland, ich meine, Griechenland ist ja eigentlich ein ziemlich armes Land. Und das hat man damals ja nur in den Euro aus strategischen Gründen reingenommen, so interpretiere ich das, dass man gesagt hat, man möchte die Ostflanke noch irgendwie ein wenig stärken. Aber am Ende ist es so, dass es ein riesiger Umverteilungsmechanismus ist von den reichen Ländern im Norden, also insbesondere Deutschland, zu den ärmeren Ländern in den Süden. Das führt auch in Deutschland beispielsweise zu Verarmungstendenzen oder Vermögensabbautendenzen, kann man sagen. Vor dem Euro war es beispielsweise so, da hatten wir ja die D-Mark. Die D-Mark war immer eine ganz starke Währung. Und wenn man dann ins Ausland fuhr, konnte man sich ganz viel kaufen, weil die D-Mark eben so stark war. Und heute ist es eben so, dass die D-Mark, ich sag immer etwas übertrieben, so eine Art Drittweltwährung ist. Also das siehst du ja auch, wenn du nach Dubai kommst und mit Euro die Euros umtauschst, was du dafür kriegst. Also ich meine, das ist ja Wahnsinn, wie teuer das ist. Das war früher nicht so. Das war früher nicht so, als wir noch die D-Mark hatten. Und es ist heute noch so, beispielsweise beim Schweizer Franken. Die Schweiz gehört ja nicht zur Währungsunion. Und der Schweizer Franken ist also super stark. Nun sagen die Leute immer, ja gut, wenn wir jetzt aus dem Euro austreten würden, also Deutschland, dann würde ja die D-Mark, die dann vielleicht wieder kommt, oder die Währung, die es dann gibt, extrem aufsteigen, aufwerten, was erstmal übrigens gut ist für uns alle. Aber es würde auf der anderen Seite auch die Industrie zerstören, weil die dann nicht mehr exportieren können, weil sie nicht mehr wettbewerbsfähig sind. Dazu sage ich immer, hört mal Leute, wir hatten 50 Jahre die D-Mark. Die D-Mark, so hieß es in internationalen Finanzkreisen, nannte man immer as good as gold. Die D-Mark war wie Gold. Wir hatten eine sehr strikte Zentralbank, die Deutsche Bundesbank, die einen super Job gemacht hat. Und die D-Mark hat jedes Jahr aufgewertet, wurde jedes Jahr wertvoller. Was natürlich für jeden Menschen, der in dem Land wohnt, positiv ist. Nicht nur, weil er billiger im Ausland dann einkaufen kann, sondern weil er relativ zu den anderen reicher wird. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Ich bin gespannt, wie lange das geht. Und die Industrie hat es damals mit der D-Mark auch überlebt. Die haben zwar gestöhnt und gesagt, oh Gott, jetzt hat sich die D-Mark wieder aufgewertet um ein paar Prozent. Jetzt kriegen wir unsere Produkte wieder schlechter verkauft. Aber der Anreiz, die Produkte so gut zu machen, dass sie trotzdem sie teuer waren und in D-Mark bezahlt worden sind, dass sie trotzdem gebraucht wurden und gekauft wurden, das haben wir 50 Jahre lang bewiesen. Jetzt ist es genau umgekehrt. Der Euro wird immer schwächer. In der letzten Zeit ist er zwar wegen der Unruhen und der Zerwürfnisse mit Trump und so weiter, ist der Euro ein bisschen stärker geworden, aber à la longue würde ich dem Euro nicht trauen. Und ich denke auch, dass also die Spannungen in den einzelnen Staaten, die ja dem Diktat unterworfen sind, wie sie das zu managen haben mit den Schulden und so weiter, dass die in Zukunft steigen.
Okay, also der Euro wird crashen. Jetzt ist die Frage, was glaubst du, in welcher Zeitachse das Ganze passiert? An erster Stelle das und an zweiter Stelle, wie kann man sich denn dafür schützen? Denn jeder von uns hat Euros oder die meisten und die meisten Zuhörer kommen aus Deutschland oder aus Europa. Wie kann man sich denn davor schützen?
Ja, erstmal, indem man in Sachwerte geht. Das hatten wir auch schon mal im Podcast besprochen, Gold und Silber an erster Stelle. Und wenn man an Währungen glaubt, geht man natürlich immer in die stärkste Währung. Also ich meine, in den USA ist auch nicht alles rosig, aber USA werden eben ist ein Land und wird ganz gut geführt, ist eine Weltmacht und so weiter, sodass ich empfehlen würde, also ein bisschen was vom Euro auch in den Dollar zu tauschen als erste Maßnahme, wenn man Cash haben will. Und insofern ist man da mit dem Dollar ganz gut aufgehoben. Und dann darüber hinaus ist natürlich wichtig, dass man nicht zu viel Cash auf der Bank hat, weil das entwertet sich ja so oder so. Es gibt ja auch noch Inflation und so weiter. Also ich würde vorschlagen, dass man also zum Beispiel sich eine Immobilie kauft, obwohl ich jetzt kein Immobilienfreund bin. Aber eine selbstgenutzte Immobilie beispielsweise wird alles überstehen, aber auch Börse, Aktien, Investitionen in große Unternehmen könnte ein Schutz sein und ist auch und hat sich auch gezeigt in der Geschichte vor Verwerfungen in Währungssystemen. Also wenn wir beispielsweise zurückgehen ins Dritte Reich, da gab es ja die Reichsmark und die wurde ja hinterher abgelöst, beziehungsweise wurde dann verboten, beziehungsweise es gab eine neue Währung, das war die D-Mark, die Deutsche Mark. Aber es gab im Dritten Reich auch schon BASF, es gab BMW, es gab Mercedes, es gab eben diese Aktien. Und wenn du diese Aktien gehabt hast, dann hast du sie dann später auch noch gehabt. Und wenn du aber die Reichsmark gehabt hättest, die ist dann hinterher völlig wertlos geworden. Insofern also die Anlage in Sachwerte, in Aktien, in Gold und Silber und Immobilien sollte immer höchste Priorität genießen. Denn es ist ja nicht nur so, dass der Euro crashen kann. Diese sogenannten Fiat-Systeme, man nennt solche Geldsysteme auch Fiat-Systeme, also Stichwort Geldschöpfung aus dem Nichts und so weiter, die haben auch eingebaute Verfallsszenarien. Fakt ist jedenfalls, selbst wenn der Euro alles überleben würde, würde er trotzdem abgewertet in der Zukunft. Und das trifft am Ende auch andere Währungen. Abgeschwächt zwar, aber auf andere Währungen zu. Aber man sollte also, um erste Hilfe zu machen in diesem Bereich, sich erstmal die stärkste Währung aussuchen. Das ist meines Erachtens der Dollar. Und dann natürlich auch in die Sachwerte gehen, wie eben schon besprochen, in Aktien beispielsweise, in Immobilien. Oder eben auch Gold und Silber.
Ja, also ich denke, Diversifizierung ist da das A und O. Und auch im Dollar hast du ja die Inflation, das heißt die Geldentwertung. Also ja, ich denke, Sachwerte ist da wirklich das Beste, wie Michael gesagt hat. Gold, Silber, Aktien, Bitcoin, gegebenenfalls auch Immobilien. Also einfach diversifiziert, egal was passiert. Du wirst immer hier und da bestmöglich was übrig haben, wenn du dein Vermögen beispielsweise an 5, 6, 7 Orten hast. Ja, und nicht nur Cash oder auch nicht nur in Gold, nicht nur in Bitcoin, sondern einfach an 7, 8 Orten. Weil dann können 2, 3 Orte oder Geldlager können brechen und es würde keine große Rolle spielen. Also Diversifizierung, dann bist du in jedem Fall auf dem besten Weg beziehungsweise bestens geschützt. Egal, was passiert. Vor ausnahmslos jeder Krise.
Ja, aber nochmal, der Euro, der ist eben das, was ich am gefährdetsten halte, weil es eben eine Konstruktion ist, von dem viele Experten sagen, von Anfang an gesagt haben, ich übrigens auch, dass sie nicht funktioniert und dass sie eingebaute Verfallsstellen hat, Stellen, wo alles zusammenbrechen kann.
Und was glaubst du denn, in welcher Zeitachse das Ganze passiert?
Also ich könnte mir vorstellen, dass das in den nächsten 5 bis 10 Jahren wieder kritisch wird, vielleicht auch schon früher. Das Ganze hängt natürlich auch am Bankensystem. Die Banken sind ja in der Eurozone auch miteinander verwoben. Und was wir in 2008, 2009 hatten, war ja eine Bankenkrise. Das heißt, die waren völlig überschuldet und die Kredite, die sie ausgegeben haben, konnten nicht mehr zurückgezahlt werden. Das ist eine Tendenz, die wir insbesondere auch in der Südschiene haben, also Italien, Frankreich, Spanien, wo die Banken etwas laxer mit der Kreditvergabe sind, um es mal gelinde zu sagen. Und wenn dann irgendwas anbrennt, dann schreien sie nach der EZB, dass sie neues Geld druckt und dann die Banken ausbailt, also auskauft sozusagen, dass die EZB die schlechten Schulden der Banken übernimmt. Und das führt natürlich zu einer extremen Inflation und birgt auch eine Hyperinflationsgefahr am Ende, sodass das Ganze dann ziemlich kritisch werden kann. Eine Hyperinflation ist im Euro wäre das gleiche wie ein Crash, weil der Euro damit ja quasi tendenziell wertlos wäre. Hatten wir in Weimar auch schon mal gehabt in Deutschland, das war glaube ich 1923, wo die Leute das Geld ja mit Schubkarren durch die Gegend gezogen haben, um sich beim Bäcker ein Brötchen zu kaufen. Also Währungssysteme sind eben Systeme, die sehr, sehr, sehr wackelig sind, sehr, sehr kritisch sind. Das ist das, was man wissen muss, die sehr, sehr streng geführt werden müssen. Und wenn man da irgendwelche Fehler macht, können sie ganz schnell irgendwie in sich zusammenbrechen. Und der Euro ist eben, weil da so viele Länder dran beteiligt sind, am Ende gar nicht mehr richtig steuerbar. Da macht jeder, was er will und sagt, der andere haftet schon irgendwie, der andere gibt mir schon das Geld. Und das ist eine Tendenz, die am Ende wahrscheinlich den Euro auch zerstören wird.
Also ist unser Fazit, diversifiziert euer Vermögen und nicht euer Geld, sondern Vermögen. Tut mir leid, dass ich da auch nicht allzu viel zu sagen hatte, aber Michael ist der absolute Experte auf dem Gebiet und hat euch da, denke ich, gut genug aufgeklärt und mich tatsächlich auch. Und somit denke ich oder hoffe ich, euch hat die Folge gefallen. Falls ja, wir würden uns wie immer über ein Like und ein Abo freuen und wir freuen uns, dich außerdem in der nächsten Folge wiederzusehen.